Allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte euch alle mit den Worten grüßen, mit denen Apostel Paulus seine Briefe abschließt. Mit welchen Worten schließt er seine Briefe ab? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit uns allen. Amen. Und das ist der Grund, warum wir zusammenkommen. Das ist, was uns als Gemeinde ausmacht. Das ist das, was uns erfreut, was uns stark macht im Herrn. Wir kommen zusammen, um auf den Herrn zu hören. Und so lese ich aus dem 5. Buch Mose einige Verse, die in allen Synagogen bei jedem Gottesdienst gelesen werden. Das ist das jüdische Glaubensbekenntnis. Mit diesen Worten gingen Millionen Juden in den Tod, in den Gaskammern. Mit diesen Worten haben die Juden sich von dem Leben verabschiedet, dass sie erschossen werden. Mit diesen Worten hat Jesus Christus auf die Frage eines Pharisäers geantwortet: Was ist das höchste Gebot? Das ist das Schma Israel. Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Heißt das in Hebräisch. In Schlachterübersetzung steht es so: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Dieses Glaubensbekenntnis der Juden ist auch unser Glaubensbekenntnis. Das ist das höchste Gebot, von dem Jesus Christus gesprochen hat. Liebe deinen Herrn mit deinem ganzen Herzen. Echte Hingabe an den Herrn geschieht durch Liebe. Das ist der erste Gedanke. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ich erinnere mich an die Nacht meiner Liebeserklärung an den Herrn. Es war nach einer Jugendstunde, die bis 3 Uhr morgens dauerte. Es war in Kirgisien, im Dorf Belowodskaya. Nach der Jugendstunde ging ich nach Hause. Es war Mai Monat. In ein paar Wochen musste ich zum Militär einberufen werden. Da blühten gerade die Akazien. Der Sternenhimmel war so nahe, es roch so wunderbar, die Nacht war still und schön, nur da und dort haben Nachtigalle gesungen. Ich war so von der Liebe zum Herrn ergriffen, ich kniete mich nieder in dieser Nacht und habe gesagt: Ach Herr, ich liebe dich. Ich weihe dir mein Leben. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Womit misst man Liebe? Die Temperatur misst man mit Celsius-Grad oder womit misst man die Liebe? Was ist die Messeinheit der Liebe? Was meint ihr? Die Treue. Die Liebe wird durch Treue gemessen. Der zweite Gedanke aus diesem Text. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Das Herz ist das, was ich entscheide. Das ist das Zentrum meiner Entscheidungen, meiner Gedanken, meines Willens. In unserer heidnischen Kultur ist das Herz das Zentrum unserer Gefühle. Wenn wir sagen vom ganzen Herzen, dann meinen wir mit meinem ganzen Gefühl. Bei den Juden ist es nicht so. Bei den Juden ist das Gefühl irgendwo tiefer gelagert. In der Bibel steht geschrieben zum Beispiel, mein ganzes Gedärm drehte sich um oder meine ganzen Nieren oder meine ganze Leber, in Russisch heißt das, Das ist Zentrum der Gefühle. Das, was die jungen Leute als Schmetterlinge bezeichnen und so weiter. Das ist das Zentrum der Gefühle bei den Juden. Das Herz ist von der Schrift, wenn wir in der Schrift über das Herz lesen, das ist das Zentrum nicht unserer Gefühle, sondern unserer Denkens und Wollens. Im Herzen treffen wir Entscheidungen. Und hier, deshalb sagt Jesus in Matthäus 15, Verse 19 bis 20, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Vom ganzen Herzen Gott lieben bedeutet, dass wir mit ihm eine Beziehung eingehen und diese Beziehung in Ehren halten. Und wir wissen, dass er nicht bereit ist, diese Beziehung mit uns, mit irgendjemandem zu teilen. Das wäre eine fatale Sache, eine absolut fatale Sache, wenn ich zum Beispiel, das war am 18. November 1972, abends, auch nach so einer Bibelstunde, habe ich meine Frau draußen gefragt, Elvira, ich liebe dich, würdest du mich heiraten? Mit diesen Worten, nur in Russisch. Elvira, я тебя люблю, выйдешь за меня замуж. Das war am 18. November 1972. Sie hat gesagt, ja, ich liebe dich auch, lass uns heiraten. Das haben wir nicht gleich gemacht, in einem halben Jahr so in etwa. Und stellt euch vor, ich hätte noch irgendjemanden anders im Auge. Was wäre aus unserer Ehe geworden? Nichts. Vom ganzen Herzen Herrn lieben bedeutet, mit ihm eine Beziehung eingehen, eine Entscheidung treffen. Sobald man diese Entscheidung getroffen hat, gibt es keinen Platz für irgendeinen anderen in unserem Herzen, außer für den Herrn. Kein Götze hat da überhaupt Raum und Platz. Und deshalb ist es nicht harmlos. Es ist wirklich nicht harmlos, wenn wir in unseren Gedanken fremdgehen, sag mal so. Wenn das, was wir denken, unserem Herrn nicht gefällt. Als wir diese Entscheidung getroffen haben, es geschah noch ein bisschen früher, habe ich alles, was in allem, was ich hatte, an irgendein anderes Mädchen erinnert hat, habe ich weggeschmissen. Alle Bilder, alle Bücher, die mir jemals irgendjemand geschenkt hat, alles habe ich weggeschmissen. Und ein Andrei Christaforis Stoll, der hat mich betreut. Ich war ja ein Junge im Glauben. Mein letztes Mädchen war eine Ungläubige. Ich habe sie zur Jugendstunde eingeladen und zu Gottesdiensten. Und sie hat gesagt, Володя, я не могу верить. Und wir haben uns getrennt. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, nach der Bekehrung meine ich. Und ich habe für sie gebetet. Ich habe für sie gebetet, dass sie zum Glauben kommt. Und mein Freund hat gesagt, Володя, перестань молиться за нее. Отдай ее Богу. В твоем сердце не должно быть места ни для кого другого. So einen weisen Mann hatte ich. Und ich habe aufgehört, für sie zu beten, weil ich das Ja-Wort meiner Frau gegeben habe. Das ist das, was hier steht. Mit ganzem Herzen den Herrn lieben. Und nichts anderes hat in unserem Herzen Platz. Und das Herz, von Bibel aus gesehen, ist der Raum, wo wir unsere Gedanken wälzen sozusagen. Aus dem Herzen kommen, hat Jesus gesagt, habe ich gelesen, aber das ist auch die Welt unserer Gedanken. Da entscheiden wir, denke ich in diese Richtung, verfolge ich diesen Gedanken, mir kommt eine Idee, verfolge ich sie oder nicht, diese Entscheidung treffe ich in meinem Herzen. Und Apostel Paulus schreibt in 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Verse 4 bis 5, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, das, was ich sage, ist keine einfache Geschichte, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Das ist das, womit wir uns täglich beschäftigen oder beschäftigen sollen. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Пленяем всякое помышление в послушании Христу, heißt es Russisch. Das ist das, was unsere innere Disziplin ausmacht. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Die Seele ist die Welt meiner Gefühle. Eigentlich mein Leben, wie ich es wahrnehme. Ich erkenne die ganze Welt durch meine Sinne, das, was ich sehe, taste, rieche und so weiter oder höre, das berührt mich und meine Seele zeigt mir, wie ich dazu stehe. Ich höre eine Musik zum Beispiel und das bewegt mich. Und ich weiß, dass mir diese Musik gefällt. Oder ich höre ein Gedicht und das berührt mich. Ich weiß, das Gedicht spricht zu meiner Seele. Das bedeutet, in meiner Seele nehme ich wahr, wie ich bin. Auch meine Gefühle gehören dem, den ich entschieden habe zu lieben, Gott. Ich habe erzählt von meiner Liebeserklärung am Herrn. Ich bin so ein bisschen emotional und so ein romantischer Typ wahrscheinlich. Und so habe ich auch die Bibel gelesen. Wenn ich die Bibel gelesen habe, habe ich mir alles vorgestellt, was so passiert, wenn ich die Bibel lese. Und wenn der Prediger an der Kanzel war und hatte über Apostelgeschichte gepredigt, da habe ich mir vorgestellt, wie Apostel Paulus durch die Berge, staubige Straße, wie sie angezogen sind, was sie miteinander reden und so weiter. So in meinen Gedanken. Ich war beim Militär. Als ich einberufen wurde oder gemustert wurde, da stand auf dieser Mappe mit all meinen Dokumenten stand so rot geschrieben Baptist. Und ich wurde zu Atom-U-Booten Militärdienst berufen. Ich habe gesagt, ich bin ja ein Christ, ich bin ein Baptist. Эту дурь мы из тебя выбьем, hat man mir gesagt. Und 2 Jahre ohne Urlaub, ohne Versammlungen, ohne Gemeinschaft mit anderen Christen ist eine harte Zeit gewesen. Und da habe ich Trost und Freude und Frieden gefunden, indem ich gebetet habe und dann das Wort gelesen habe. Ich habe so ein kleines Johannesevangelium gehabt. Ich habe es auswendig hin und her gelesen. Und dann auf einmal war es bei mir, ich bete, zack, das Licht ist aus. Ich spüre nichts mehr. Ich habe immer gespürt, wenn ich gelesen habe oder gebetet habe, dass der Herr da ist, dass er mich tröstet, dass er mich umarmt. So. Und auf einmal lese ich. Und ich merke, ich denke an was anderes. Ich bete und merke, beim Beten denke ich an was anderes. Und mein Gebet geht bis zur Decke. Ich war verzweifelt. Jetzt würde man es nennen, ich bin in eine Depression gefallen. Weiß ich nicht, kenne nicht, was Depression ist. Auf jeden Fall, also ganz traurig war ich. Furchtbar traurig. Ich habe schon gedacht, habe ich mir das früher alles eingebildet? dieses mit dem Herrn, dieses Erleben, die Bekehrung, die Vergebung der Sünden, die Gemeinschaft mit Gott, habe ich mir das alles eingebildet? Solche Gedanken kamen mir. Ich habe draußen gebetet, aus der Kaserne raus, es war Winter, alles dunkel im Baltikum, meine Matrosenuniform, sie fror am Eis an, draußen im Schnee stand ich aus, habe abgerissen meine Flanellhosen oder wie sie da heißen, Sukkone. Und dann höre ich eine Predigt von Jarl Pesti, der sagt, lieber Freund, die Gefühle des Menschen sind Unterwasserfelsen, an denen so manches Glaubensschiff zerschellt ist. Du kannst und darfst dich auf deine Gefühle nicht verlassen. Du darfst dich nur auf das Wort Gottes verlassen und nicht auf deine Gefühle. Weil Gefühle nur bei den Vollkommenen, bei denen, die geübte Sinne sind, unterscheiden können vom Gut und Böse. Und du bist ein grüner Spund und du kannst dich auf deine Gefühle nicht verlassen. So ungefähr, so der Gedanke dieser Predigt. Und bei mir, zack, innen ist Licht. Ich weiß, der Herr ist da. Er hat gesagt, dass er mich liebt. Er hat gesagt, er hat mir vergeben. Er hat gesagt, er hat mich angenommen. Er hat gesagt, ich habe dich bei Namen genannt. Du bist mein. Ich habe mich wieder auf das Wort verlassen und Frieden bekommen. Und das ist die Haltung, schreibt Apostel Paulus in Philipper 2, Vers 5. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Oder in der Schlachterübersetzung. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Die Hingabe an den Herrn soll durch Liebe geprägt sein, durch die Hingabe durch den Herrn soll vom ganzen Herzen sein, im Herzen für keinen anderen soll Platz geben und mit unserer ganzen Gefühlswelt. Diese Gefühlswelt soll sich dem Wort Gottes, dem Willen Gottes, unserer Haltung zu unserem Herrn unterordnen. Und die Hingabe soll realistisch, praktisch sein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und hier schreibt Apostel Paulus, was sind die Folgen solcher Hingabe? Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Die wahre Hingabe bedeutet, dass wir mit ganzer Kraft Gott dienen. Und das macht sich durch Liebe und Freude und Frieden bemerkbar. Und das bewirkt der in uns lebende Geist Gottes. Die wahre Hingabe gründet auf dem Wort Gottes. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Diese Worte, die ich dir gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Ohne das Wort Gottes in uns aufzunehmen, gibt es keine Beziehung und keine Hingabe. Könnt ihr euch eine Ehe vorstellen, wo die Ehepartner miteinander nicht reden? Kaum. Die Ehe lebt vom Reden miteinander. Ich habe mir zur Regel genommen, dass ich jeden Tag mindestens einmal sage, dass ich meine Frau liebe. Manchmal beim Aufwachen, sie schläft noch, ich küsse und sage, hallo, ich liebe dich. Oder ich frage, hallo Elvira, hast du vergessen? Sagt sie, nein, habe ich nicht. Das muss nicht sein. Einige sagen, ich habe das ja vor dem Altar vor 30 Jahren gesagt, muss ich nicht jeden Tag wiederholen. Aber so eine Ehe funktioniert nicht. Wir leben von dem, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Wir artikulieren das, was wir denken, was wir fühlen. Unsere Liebe braucht das Wort. Und die Bedeutung des Wortes Gottes in unserem Leben, das ist unheimlich wichtig. Was hindert die Hingabe? Was sind die Träume für unser Leben? In Römer 1, Verse 21 bis 22 in der Neuen Genfer Übersetzung steht es so: Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Römer 1, 28, 29. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass die Dinge tun, die sie nie tun dürfen. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen. Oder im 1. Korinther 10, Verse 1 bis 6 schreibt Apostel Paulus: Ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Über ihnen allen war die Wolkensäule und alle durchquerten sie das Meer, sodass sie alle gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten. Eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Sie aßen alle dieselbe Nahrung, das Brot vom Himmel, das Gott ihnen gab, und tranken alle denselben Trank, einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen, wobei der wahre Fels, der sie begleitete und von dessen Wasser sie tranken, Christus war. Und trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen keine Freude, sodass er sie in der Wüste umkommen ließ. Was damals mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns. Unser Verlangen darf nicht auf das Böse gerichtet sein, wie es bei ihnen der Fall war. Unser Verlangen darf nicht auf das Böse gerichtet sein. Und das liegt in unserer Verantwortung zu prüfen, was ist mein Verlangen? Wonach verlangt es mir? Ist es die Erkennung von den Menschen, dass die Menschen mich erkennen? Ist das Reichtum? Ist das noch irgendwas? Der Druck der Gesellschaft, die Postmoderne oder die Postpostmoderne prägt unser Empfinden für das Schöne, Gute und Gerechte. Ist es aber richtig? Auf keinen Fall. Oder der Stolz? Warum soll ich Gott lieben? Wirklich habe ich diese Frage einige Male gestellt bekommen und gar nicht so lange her. Warum soll ich Gott lieben? Warum soll ich ihm gehorchen? Warum soll ich ihn ehren? Warum will er das überhaupt? Das ist die Frage des gefangenen Engels und des gefallenen Menschen. Wer diese Frage in sich hegt, denkt wie der Teufel. Dessen muss man sich bewusst sein. Wir sollen ganz anders denken. Wir sollen jeden unseren Gedanken in Gehorsam Christi unterordnen, weil wir mit ihm einen Bund eingegangen sind. Nur ein paar Gedanken noch. Was ist zu tun? Erstens, erkenne dein Unvermögen an und gib vor Gott eine Bankrotterklärung ab und sag: Ich kann von mir aus dich nicht so lieben, wie du es verdienst. Erkennt, wie wichtig eine völlige Hingabe ist und trefft eine radikale Entscheidung und sucht nach der Gemeinschaft mit Gott euer Leben lang. Apostel Paulus schreibt, und damit möchte ich schließen, Philippa 3, Verse 7 bis 9: Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben wir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken zugekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Der große Prediger des 19. Jahrhunderts, Charles Spurgeon, oder unsere Väter haben gesagt, Spurgeon, hat geschrieben: Falls Jesus Christus etwas in eurem Leben bedeutet, muss er alles bedeuten. Wenn Jesus Christus in unserem Leben etwas bedeutet, dann muss er alles bedeuten. Amen.